Für die Predigserie aus der Offenbarung habe ich gemerkt, dass es ein paar Leute, die sich gerne ein bisschen tiefer noch würden mit der Offenbarung beschäftigen, als wir Tatzeit haben in einem Gottesdienst, habe ich ein paar Bücher hängen auf der Predigtzettel da. Das Buch von Fritz Laubach, das erste, das aufgeführt ist, das ist gerade diesen Monat rausgekommen. Das ist alles eine frische Presse. Ist nicht ein uraltes, wie man früher die Offenbarung vielleicht gelesen hat. Aus der heutigen Zeit. Und dann sind noch ein paar andere getroffen, die ihr euch gerne daran orientieren könnt. Man fragt sich ja, gäng wieder, und das gehört in verschiedenen Diskussionen, wie hört es denn einmal auf? Irgendwann hört es ja auf. Wie ist denn das? Die Geschichtsinteressierten, die studieren Geschichte. Und probieren, ob sie da einen Schlüssel finden, wie das ein Dänisch könnte aufhören. Und dann haben wir die Philosophen, die probieren in all sich in allem eine Bedeutung zu finden, in jeder Sache, in jedem Ding. Das ist alles wichtig, dass wir uns mit dem beschäftigen. Das hilft uns. Und gleich bleibt dann auch ein gewisses Vakuum, und dort tun sich dort gewisse Leute, weil sie nicht gerade eine schwarz-weiß Antwort finden, der Astrologie oder dem Spiritismus zuwenden. Und dann kommen wir dann relativ schnell ins Okkulte, wie ins Tageshoroskop oder so. Und dem gegenüber möchte ich heute Morgen das Wort Gottes stellen. Es heisst, Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Das Wort Gottes ist eine Lampe, die ins Dunkle scheint, die dir Wegweisung möchte geben. Und dazu in Offenbarung 19 bis 20, die wir heute im Schnellzogtempo miteinander anschauen, habe ich 5 Schlüssel gefunden und die auf dem Predigtblatt unter anderem auch aufgeschrieben. Offenbarung 19, die ersten 10 Verse, dort haben wir einen Jubel im Himmel. Es wird gejubelt. Es wird dort noch weiter ausgeführt. Es wird Halleluja gerufen. Das ist auf Hebräisch und Griechisch und Deutsch das gleiche Wort. Wenn wir es aber übersetzen, dass wir es richtig verstehen, ist Halleluja nichts anderes als preist den Herrn. Und dann wird aufgeführt, wie dass wir Gott sollen loben, wie dass wir ihn sollen preisen. In den ersten 4 Versen, da wird Gott seiner Finden richten. Dort geht es wiederum, wie im vorherigen Kapitel, um die grosse Hure. Die mitregieren will, wo dann das wirtschaftliche, das politische System zum Fall kommt und das abgefallene religiöse System auch zum Fall kommt. Diese 2 Systeme bringen uns auf Wege, die uns unter Umständen von Gott wegbringen. Und beide die 2 Systeme helfen, dass Gottes Volk verfolgt wird. Und dass tiefgläubige Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, hingerichtet werden. Und in das kommt das Halleluja, das eine Eigenschaft von Gott unterstreicht. Es ist wichtig, es ist wesentlich, dass wir ihm Halleluja sagen können. Dass wir ihn loben können, dass wir ihn preisen können. Es ist wesentlich und wichtig, dass wir uns von der Sündhaftigkeit von Babylon, die in diesem Kapitel beschrieben ist, abwenden und uns Gott zuwenden. Weil er der wahrhaftige Gott ist. Er ist der einzige Gott. Er ist der gerechte Gott. Und er verdient es, von uns angebetet zu werden, verherrlicht zu werden. Und er wird schlussendlich auch das heilige Gericht zu Ende führen mit der Menschheit. Gottes Thron, der Altar in Offenbarung 8, ist verwandt mit unserer Situation in Offenbarung 19. Man muss die vergleichen, auch mit anderen Kapiteln in der Offenbarung. Und da sehen wir, schlussendlich reagiert Gott. Schlussendlich ist Gott, der das Hefte in der Hand hat. Und in der Endzeit wird Gott 100%ig regieren. Er wird nicht mehr den Menschen überlassen. Er hat das Hefte in der Hand. Er wird vom Thron vom Himmel aus regieren. Der Thron ist jetzt nicht leer. Wenn wir uns überlegen, all das Böse, das Schlechte, was um uns herum passiert, Gott ist auf dem Thron. Aber er lässt uns noch den freien Willen, wo wir uns für oder gegen ihn entscheiden können oder was immer. Die Offenbarung ist eigentlich das Buch vom Thron, wo Gott auf dem Thron sitzt, wie er alles zum Ziel wird führen, zum guten Ende. Psalm 97 spielt auf das her an. Der Herr ist König, die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen. Musst du dir das vorstellen, wenn die ganze Erde, alle Menschen in Jubel ausbrechen? Das wird so hudeln. Da passiert ja etwas. Das spürst du, das hörst du. Und das ist, wenn er vom Thron aus im Himmel wird reagieren. Und das ist, wenn er die vielen Thronen, die es auf der Welt gibt, auch wird übernehmen. Wo nicht mehr die Menschen werden regieren. Das Reich vom Satan, das Reich vom Tier, das Reich von Huren wird dann keine Gewalt mehr haben, wird keine Macht mehr haben. Die Hoheitsgewalt vom Bösen, die Hoheitsgewalt von Menschen, von Engeln wird weggenommen sein. Sie können nicht mehr nach ihrem Gutdünken handeln. Jetzt kommt Gottes Zeit. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo er im Himmel und auf Erde zu 100% wird reagieren. Wo der Johannes die Offenbarung geschrieben hat, hat der Domitian das Römische Reich regiert. Er hat sich selber betitelt oder hat sich betitelt mit Herr und Gott. Jetzt musst du dir das vorstellen. Weil unser Bundesrat will, dass du ihn mit Herr und Gott anreden. Das hat aber er von seinem Volk verlangt. Dass er mit Herr und Gott angeredet wird. Wie muss das für die damaligen Leser gewesen sein, die sie die Offenbarung gelesen haben? Wo vom allmächtigen Gott die Rede ist. Und dann haben sie da einen Domitian, der sich auch so nennt. Und der dritte Punkt ist, die Brut ist parat in Offenbarung 19. Die Brut, das ist das Symbolbild für die wahre Kirche. Das findet ihr im Epheser, das findet ihr im Korintherbrief. Und Jesus ist das Lamm der Brütigam. Wenn du an eine Hochzeit gehst und herkommst, was fragen die Leute? Wie hat die Brut ausgesehen? Was hat sie gedreht? Und hier, an dieser Hochzeit, wird es gerade anders herum sein. Dort ist der Brütigam im Mittelpunkt. Der dreht sich alles um den Brütigam. Weil die Brut, das sind die Gläubigen, und der Brütigam ist das Lamm Jesus Christus. Die Brut wird gekleidet sein in reines, strahlendes Leinen, sagt Offenbarung 19. Weisse Leine stellt das Gute dar. Das, was die Brut gemacht hat. Also die, die Gottes Willen auf Erden da haben, werden so symbolisch dargestellt. Brut wird vor dem Richterstuhl im Himmel vor Jesus erscheinen. Das sind die, die an Jesus gläubig sind. Aber es werden noch Fehler da sein. Das Brutkleid hat Falten, die nicht reingehören, hat Flecken, die nicht reingehören, und das Zerknitterte, die Flecken, werden durch Jesu Herrlichkeit bereinigt und weggetan werden. dass die Brut, die wahre Kirche, rein ist. Und es wird ein öffentliches Fest geben. Jüdische Hochzeiten zur Zeit von Johannes waren ein bisschen anders oder sind teilweise heute noch anders, als wir die in unseren Breitengraden pflegen. Vor der Hochzeit kam eine Verlobung. Die Verlobung ist im Normalfall von den Eltern arrangiert worden. Wenn es für ein mögliches junges Paar. Die Verlobung war bindend. Wenn man die Verlobung aufgelöst hat, war das, wie wenn man einen Scheidungsvertrag unterschreiben muss. Es hat einen Prozess gegeben für das. Jegliche Untreue vor der Ehe war ein Grund zur Auflösung der Verlobung. Wenn die öffentliche Zeremonie gehalten wurde, ist der Bräutigam zum Haus der Brut gegangen, von seiner Zukünftigen, hat sie in Empfang nehmen und hat sie dann hergebracht in sein Haus oder in sein Zelt. Und dort ist dann das Hochzeitsmahl gehalten worden. Auch die Gäste konnten fröhlich sein und feiern, länger als nur einen Tag. Es konnte auch ganze Woche gehen, so ein Hochzeitsfest. Heute ist die wahre Kirche, die verlobte Brut mit Jesus Christus, mit dem Lamm. Wir haben ihn gern, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben, nach 1. Petrus. Eines Tages wird er kommen und seine Brut, zu der gehören alle echten Christen, mit sich in den Himmel nehmen. Die Flecken, die Falten im Kleid der Brut werden weggetan, ausgelettet, weggewischt. Brut ist völlig rein. Und zu einer gewissen Zeit kommt die Brut mit dem Lamm zusammen wieder zurück auf die Erde. Mit dem Bräutigam zusammen. In der vorherigen Predigt habe ich es gesehen, mit grosser Wahrscheinlichkeit ist die Entrückung vor den Christen vor dem 1000-jährigen Reich. Also das ist, wenn Brut zu Jesus in den Himmel gebracht wird und dort ganz rein mit ihm steht. Und nach dem Millennium, nach dem 1000-jährigen Reich, kommen die Gleichen wieder zurück auf Erde, für mit ihm zusammen als Kirche, als wahre Gläubige zu regieren. Zurück auf die Erde. Offenbarung 19 hat auch Seligpreisungen. Ich weiß nicht, ob euch die Seligpreisungen in der Offenbarung bekannt sind. Es gibt 7 Seligpreisungen. Ich möchte es dir einfach vorlesen, dass wir ein bisschen ein Gleichgewicht haben. Weil in den letzten paar Predigten war viel über Gericht, es hat ihm fast Angst eingeflößt. Und jetzt müsst ihr erst zulassen, was sie diesen Seligpreisungen in der Offenbarung heisst. Offenbarung 1,3. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten. Offenbarung 14,13. Selig sind die Toten, die den Herrn sterben von nun an. 16,15. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Offenbarung 19,19. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, und mit ihm regierend 1000 Jahre. Die 6. Seligpreisung, Offenbarung 2,27. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Offenbarung 2,20,14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Seligpreisungen aus der Offenbarung. Es ist offensichtlich, dass Gott uns da etwas möchte sagen. Selig bist, wenn du dich an mein Wort haltest. Selig bist, wenn du nach meinem Wort lebst, wenn du dir das zu Herzen nimmst. Sie wollte es aber auch sagen, die Offenbarung, du wirst belohnt werden für deinen Lebensstil. Wie, dass du jetzt auf der Erde lebst. Was ist die Mühe schon, die wir hier auf der Erde haben, wenn wir dann das ewige Leben, das selige Leben dürfen geniessen in Gottes Gegenwart? Die sieben Seligpreisungen zeigen uns, wie wir uns vorbereiten können auf die Hochzeit, wenn Jesus vom Himmel kommt und uns ihm oder mir ihm entgegengerückt werden. Die Hochzeit, Brut, die wird nicht eingeladen zur Hochzeit. Die gehört einfach dazu. Das ist Standard. Brut ist nicht ein Gast. Ohne Brut gibt es keine Hochzeit. Und wenn du ein echter Christ bist, dann bist du einfach dabei. Da hast du keinen Zweifel dran. Es werden die dabei sein, die im Alten Testament gläubig waren. Es werden die dabei sein, die im Neuen Testament gläubig waren. Es werden die heutigen dabei sein, die gläubig waren. Und die zukünftigen werden alle zusammen sein. Die verschiedenen Zeitepochen. Und während der Trübsal, die auf Erden wird sein, wird es auch noch Gläubige geben, die sich daran werden erinnern, haben Christen nicht das und das gesagt. Die werden sich daran erinnern und überlegen, wo finde ich die Bibel, wo kann ich das nachlesen? Und werden ihre Herzen auftun und sich Gott zuwenden. Selbst in Trübsal. Da werden auch Leute in der Ewigkeit sein, mit dabei sein. Der Johannes war so überrascht von dem, was da noch kommen wird, dass er sich niedergeworfen hat von dem Engel, der das ihm offenbart hat und ihn hat wollen anbeten. Und der Engel sagt zu ihm, nein, ein Engel tut man nicht anbeten, wie man auch Menschen nicht anbeten. Nur Gott tut man anbeten. Keiner Diener Gottes. Der zweite Punkt, Offenbarung 19, 11 bis das nächste Kapitel zum dritten Vers. Das ist, wo Jesus wird zurückkommen. Der Ritter auf dem weißen Ross. Da haben wir in Offenbarung 6 schon davon gehabt. In Offenbarung 6 ist der Richter auf dem weißen Ross der falsche Christus. In Offenbarung 19 ist der Ritter auf dem weißen Ross der echte Christus. Und das dürfen wir einfach nicht auf die Nase fallen, wenn wir die Offenbarung lesen. Weil das ist so wichtig, dass man die Details anschaut, was dort dabei steht. Er kommt in der Luft, um seine Leute zu holen, nach 1. Thessaloniker. Und er kommt, um die Finde zu erobern, um sein Königreich aufzurichten auf der Welt. Es ist interessant, wenn wir den Namen anschauen. Es steht in Offenbarung 19. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige, der gerechte Richter. Auf dem Kopf trug er viele Kronen. Vielleicht ist dort noch ein geheimer Name dabei. Auf der Stirn, Offenbarung 3,12. Dort steht einfach ein neuer Name. Aber was der neue Name ist, wissen wir nicht, können wir auch nicht kommentieren dran. Wir können nur denken, es könnte vielleicht sein. Aber interessant ist, dass wir dann im Himmel noch viel Neues werden lernen über Jesus, der uns jetzt noch nicht bekannt ist. Eben zum Beispiel einen neuen Namen von ihm, der etwas Neues symbolisiert, das uns im Moment noch verborgen ist. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das ist einer der bekannten Namen, die wir haben. Das Wort Gottes. So, wie die Leute in dein Herz sehen, durch das, was du redest, was du deine Worte rausgibst, so zeigt Gott uns durch seinen Sohn, wer er ist. Sein Sohn ist das lebendige Wort. Das Wort ist zusammengesetzt aus Buchstaben. Einer von seinen Titeln ist A und O, Alpha und Omega, ist er. Man könnte sagen, das ist das göttliche Alphabet, Alpha und Omega, weil Gott offenbart sich durch das Wort. Es ist lebendig und voller Kraft, Gottes Wort. Und durch Gottes Wort wird das Ziel auf Erden erreicht. Er sagt es und es passiert. Der Herr sagt in Jeremia 1,2, ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Er tut sich selber kontrollieren, dass er wahrhaftig ist und das tut, was er vorgegeben hat, er wird es tun. Jesus' wichtigster Name ist in Offenbarung 19,16 aufgeführt, König aller Könige und Herr über alle Herren. Das ist Jesus. König über alle Könige, Herr über alle Herren. Da kann sich einer noch so aufspielen. Jesus wird der Herr sein. Paulus braucht den genau gleichen Titel über Jesus im Timotheusbrief. Der Titel verspricht, dass Jesus souverän ist. Dass er schlussendlich alles in seiner Hand wird haben. Es wird sich alles ihm unterwerfen. Es spielt keine Rolle, wer das auf dem irdischen Thron hockt. Ob jetzt das Römische Reich ist, ob das China ist, die EU ist, die USA, was immer. Alle werden sich dem König von den Königen, dem Herr von den Herren unterwerfen. Es wird einfach geschehen, wenn er es sagt. Er ist der Siegreiche nach Offenbarung. Im ersten Kapitel lesen wir, seine augenblicklichen lodernden Flammen symbolisiert, er hat einen klaren Durchblick. Und da wird es keine Diskussion mehr geben. Wenn er sagt, es ist so, dann ist es so. Du musst nicht mehr diskutieren oder fragen. Wenn er das scharfe Schwert, das aus dem Mund von diesem Ritter kommt, in Offenbarung 19,21, symbolisiert wieder das Wort Gottes. Es geht im Gleichschritt mit 2. Thessaloniker 2,8 und Jesaja und so weiter. Mit dem Hauch seines Mundes, mit dem Hauch von seinem Mund wird er richten, wird er die Welt verändern. Es wird plötzlich anders werden. Er macht einen Eroberungsfeldzug auf der Erde nicht alleine. Es sind Armeen vom Himmel mit dabei. Es sind mehrere Ritter dabei. Konsultieren wir Parallelstellen dazu, Matthäus, Thessaloniker und so weiter, stellen wir fest, die Armeen sind einerseits Engel, die mit Jesus werden kommen, und es sind die Heiligen. Die Heiligen sind die Christen, die Jesus ernst genommen haben. Das ist Teil von seiner Armee. Es wird aber unnötig sein, dass die Armeen einschreiten. Die werden nicht müssen kämpfen, weil Jesus wird seine Feinde besiegen mit einem Wort. Und dann ist es so. Mehr wird es nicht brauchen. Jesus sagt das Wort und so ist es dann. Jesus wird die Armeen der irdischen Könige besiegen. Die werden sich versammeln, die Armeen auf der Erde. Gegen Jesus, gegen seine Herrschaft auflehnen. Psalm 2 zum Beispiel. Und dort lesen wir, ihre Waffen werden nutzlos sein. Die Schlacht wird zum Fraß für die Aasfresser. Das Wort Fleisch wird da mehrmals gebraucht in unserem Abschnitt. Es geht dort darum, dass es wird so viel Leichen geben in diesem Krieg, dass die Menschheit nicht fähig wird sein, die zu beerdigen. Ohne die Massengräber. Sie werden sie nicht können wegschaffen. Die aasfressenden Vögel werden sich an ihnen vergnügen. Die tiefere Bedeutung ist, der Mensch, der Fleisch ist, fehlt. Der fleischliche Mensch wird es nicht im Griff haben, wie er es auch heute nicht im Griff hat. Wenn wir uns auf das Fleischliche verlassen, wird es uns nicht gelingen. Die Bibel lässt nichts Gutes übrig der menschlichen Natur, dem Fleisch. Erinnern wir uns daran, was Gott vor der Sintflut gesehen hat. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Das Fleisch wird es nicht bringen. Alles Fleisch ist wie Gras, das verwelkt. Es wird nicht zum Ziel kommen. Was ich jetzt geschildert habe, ist ganz, ganz kurz die sogenannte Schlacht von Harmagedon, die stattfinden wird. In Offenbarung 14, Offenbarung 16 und so weiter. Der Herr wird nur ein Wort sagen. Und die Armee, die sich gegen ihn, gegen Jerusalem versammelt haben, sie vernichtet. Das Schwert kommt aus seinem Mund, aus dem Wort. Er wird das Tier, der falsche Prophet, besiegen. Das sind Satans Handlanger, die werden eine Revolte machen. Und es steht in Offenbarung 20, sie werden in dem Feuer und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Das ist der endgültige Ort für die Strafe von denen, die sich Jesus nicht unterstellt haben. Und 1000 Jahre später wird Satan, der ist gebunden war für die 1000 Jahre, noch einmal freigelassen und wird nachher wieder an den gleichen Ort geschickt, wo der Prophet und das Tier bereits sind. Ab und zu habe ich mit gewissen Leuten, die da sind, Diskussion, was geschieht nach dem Tod. Wo geht man her, wenn man stirbt? Wenn eine Person stirbt, die nicht an Gott glaubt, und das ist nach meinem, muss sagen, momentanen jetzigen Verständnis, das heisst, es gibt eher ein bisschen Leeway. Wenn eine Person, die nicht an Gott gläubig ist, stirbt, dann geht sie nach dem Alten Testament ganz sicher, also der Geist, die Seele oder wie man das mit in moderner Sprache würde ausdrücken, unser Charakter wird in Hades gehen. In Hades, das ist ein Totenreich, wo sich die Seelen tun, versammeln, bis dann die Auferstehung kommt. Oder manchmal nennen wir das die unsichtbare Welt, was auch das Totenreich ist. Ach, wenn christusgläubige Leute sterben, die mit Jesus unterwegs waren in ihrem Leben, nach meinem momentanen Verständnis, wenn du dann stirbst, dann geht deine Seele und dein Charakter direkt zum Herr. Dann bist du in der Gegenwart von Jesus. Der Hades, das Totenreich, wo viele aufbewahrt werden sind, wird eines Tages geklärt werden. Sie werden vor dem Richterstuhl erscheinen und gerichtet werden. Je nach Werk und je nach Lebensstil kommen gewisse an den gleichen Ort, wo Satan, das Tier und die falschen Propheten bereits sind. Satan war über 1000 Jahre gebunden. In Offenbarung 12 war Satan noch ein Engel und ist, weil er ungehorsam war, aus dem Himmel rausgeworfen worden. Und jetzt, nach dem tausendjährigen Reich, im endgültigen Gericht kommt, wird er von der Erde weggeworfen werden, wörtlich. Und in dem Moment, wo er von der Erde wird weggeworfen sein, ist Jesus jetzt frei, um sein gerechtes Reich, das tausendjährige Reich, auf der Erde aufzurichten. Es wird kein Gegenspieler mehr da sein. Und in dieser Zeit werden die Heiligen reagieren, Offenbarung 20, 4 bis 6. Jetzt gehen wir werfen wir einen kleinen Blick ins Millennium, ins tausendjährige Reich. Das ist eigentlich nichts anderes als 1000 Jahre, wo die Gläubigen an Jesus Christus mit dem Lamm, mit Christus zusammen auf Erden werden regieren. Sie werden alle Nationen regieren. Israel wird in der Zeit sein Segen bekommen, wo die alttestamentlichen Propheten ihnen versprochen haben. Es ist nach meinem Verständnis ein wortwörtliches, tausendjähriges Friedensreich, das auf der Erde wird sein. Es gibt relativ viele Leute, die das spiritualisieren, die das sagen, die heutige Kirche ist die wahre Kirche. Man macht geltend, dass Satan, und das ist vor allem von Leuten, die im Westen leben, wo es uns relativ gut geht, wo wir kaum Krieg haben, die sagen, das tausendjährige Reich ist bereits angebrochen, wir haben ja keinen Krieg, es geht uns allen gut. Die Frage ist einfach, warum würde der Johannes von 1000 Jahren Frieden auf der ganzen Erde reden? Weil auf der ganzen Erde haben wir zurzeit wirklich nicht Frieden. Wenn es nur eine geistliche Auferstehung wäre, warum würde der Johannes das so ausschmücken? Was ist der Zweck vom Millennium? Einerseits, dass die Verheißungen an Israel verfüllt werden, aber auch die Verheißungen, die den Christen gegeben werden. Das tausendjährige Reich wird weltweit sein. Es wird weltweit Gottes Herrlichkeit zeigen. Musst du dir das vorstellen? Rings um die Welt werden die Leute realisieren, was Gottes Herrlichkeit ist. In allen Ländern. Die Sünde wird weg sein. Das ist eine Antwort auf unser Gebet. Dein Reich komme. Es wird keine Sünde mehr geschehen in dieser Zeit. Die wahre Kirche, die wahren Gläubigen werden sich ins Regieren teilen. Das wird symbolisiert an den 24 Ältesten, wo man dort sieht, wie sie mitregieren. Die Bibel lehrt uns auch von zwei verschiedenen Auferstehungen. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung, wo die Geretteten, die Jesus-Nachfolger, werden auferstehen. Die zweite Auferstehung ist die Auferstehung von denen, die Gott nicht nachgefolgt sind. Und dazwischen liegen die 1000 Jahre. Offenbarung 20,6 beschreibt einen speziellen Segen, der denen zuteil wird, die bei der ersten Auferstehung werden dabei sein. Es ist einfach ein Erbe, das Jesus uns gibt. Er gibt uns etwas, das wir nicht verdient haben. Das haben wir nicht erschaffen. Und er kommt eben die sechste Seligpreisung rein. Es wird ein herrliches Leben mit Christus sein. Jetzt während dem Millennium, ich weiß nicht, wie viele Leute es da werden sein, aber es ist die gesamte Weltbevölkerung. Jesus regiert mit den 24 Ältesten, mit den wahren Gläubigen. Es wird ein perfektes Stadium sein auf der Erde. Die Leute werden älter werden, weil es eine perfekte Welt ist, perfektes Klima um uns herum. Man wird heiraten, man wird Kinder haben. Alle werden rein äußerlich Gott nachfolgen. Aber nicht alle werden tatsächlich wiedergeboren sein. Während dem Millennium. Und wegen dessen ist es möglich, dass Satan, wenn er noch einmal freigelassen wird nach dem Millennium, dass sich Leute, weil sich ihr Herz nicht verändert hat in diesem Millennium, sich ihm zuwenden und dann noch eine letzte Rebellion schaffen, um gegen Gott sich aufzubäumen. Seit Jahrhunderten träumen wir Menschen davon, vom goldenen Zeitalter. Ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Tod. Wir probieren es mit den verschiedensten Initiativen zu erreichen. Es wird aber erst gesehen, wenn Jesus auf dem Thron David wird regieren. dann wird er sein Reich etablieren. Satan, wie erwähnt, wird noch eins rebellieren am Ende vom Millennium. Warum? Durch das sehen wir endgültig, dass das menschliche Herz falsch ist. Was es bis jetzt noch nicht gelobt hat, wird es dann glauben. 1000 Jahre Frieden, 1000 Jahre alles bestens, wie du es nicht besser vorstellen kannst. Und die Leute, das menschliche Herz, wird trotzdem noch rebellieren. Gegen Gott. Was für eine Tragödie. Es ist alles perfekt, wie wir miteinander umgehen. Perfekte Regierung, perfekte Welt. Und trotzdem wird rebelliert werden. Es führt mich dazu, zu Gog und Magog in Offenbarung 20,8. Und der Gog und Magog in Offenbarung 20,8 dürft ihr nicht mit Gog und Magog von Hesekiel gleichstellen. Am einen Ort kommt Gog und Magog als Find vom Norden und am anderen Ort kommt er aus 4 Himmelsrichtungen. In diesem Fall ist es nicht das Gleiche. Wiederum, wenn Gog und Magog Zeit ankommt, wird Israel im Fokus sein. Jerusalem wird umzingelt sein und es wird einfach Feuer vom Himmel fallen und die Armee zernichten. Feuer und Schwefelsee werden sie geworfen. Das Herz vom Mensch, wenn du denkst, 1000 Jahre Frieden, perfekte Welt, perfekte Nahrung. Es könnte nicht besser sein. Und am Ende tut das menschliche Herz trotzdem rebellieren. Nach göttlichem Gesetz regiert worden. Aber das menschliche Herz trotzdem nicht verändert. Perfekte Umwelt bringt nicht perfekte Herzen. Die Sünder werden belohnt werden. Die Geretteten, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist unheimlich. Ihr müsst euch Offenbarung 20, 11 bis 15 1. Himmel laut vorlesen. Wie das auf ihn einwirkt. Es wird dann keinen Platz mehr geben, wo du dich verstecken auf der Erde. Du kannst dich nie mehr verstecken. Es wird alles offen liegen. Kein einziger Platz. Und wir werden vor dem Richterstuhl Jesus einfach da sein. Der himmlische Vater hat Jesus anvertraut, dass er der Richter ist. Und er wird entscheiden. Woher werden die Toten kommen? Aus der Hades, schon erwähnt, aus dem Totenreich. Alle Verstorbenen werden auferstehen. Selbst die, die im Meer ertrunken sind, die vielleicht 1000 Meter oder weiss ich wie viel unter Wasser sind, werden auferstehen. Keiner wird am Gericht entfliehen. Jeder und jede wird sich der Wahrheit gegenüber sehen. 2 Bücher werden geöffnet werden. Im einen Buch stehen Daten, die wir im menschlichen Leben da haben. Im anderen Buch, das ist das Buch vom Leben, wo Christen, die Jesus nachfolgen, ihren Namen aufgeschrieben ist. Einige werden die Ewigkeit in Hölle verbringen, andere in der Gegenwart von Jesus. Jesus wird jedem seinen verdienten Platz zuweisen. In der Offenbarung gibt es Abstufungen vor Belohnung, es gibt Abstufungen vor Bestrafung. Und wenn das Gericht wird stattfinden, wird es keine Argumentation geben. Jesus sagt es und so wird es sein. Die, die im irdischen Leben mit Jesus eine tiefe Verbindung hatten, werden ihren Namen im Buch vom Leben finden. Viele denken, es ist doch unchristlich. Gott Menschen verurteilt. Aber das ist, was Jesus in den Evangelien ganz klar ausdrückt. Was wir in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ganz klar finden. Und jetzt in Offenbarung wird es noch einmal ausbuchstabiert. Sentimentalismus nützt es da nichts. Humanistische Religion nützt es da nichts. Es geht nur darum, Bin ich mit Jesus unterwegs? Ja oder nein? Etwas anderes wird es da nicht mehr geben. Die Hölle ist nur eine Bezeugung vom gerechten Charakter Gottes. Er muss die Sünde richten, weil das ist gegen ihn. Und da sind wir alle selbstverantwortlich. Jeder ist fähig, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Jeder in unserer Generation, jedem soll die Gelegenheit gegeben werden. Wegen dessen geben wir Zeugnisse im Alltag, in unserem Berufsleben. Wegen dessen schicken wir Missionare aus, dass jeder die Möglichkeit hat, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Sind wir fähig, Sünde so zu sehen, wie Gott sie sieht? Dann haben wir den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und diesen Standard wird Gott nie ändern. Jesus ist der einzige Weg für eine mögliche Erlösung. Das Gericht auf dem weißen Thron wird ganz anders sein als das heutige Gericht. Dann wird der Richter das Urteil sagen und es wird keine Geschworene geben, die er sich damit beraten muss. Dann wird es eine Anklage geben, aber es wird keine Verteidigung geben. Dann wird es ein Urteil geben, aber keine Berufungsmöglichkeit. Keiner und keine wird sich dem entziehen können. Und der Richter wird gerecht sein. Hundertprozentig gerecht. Um dann mit ihm dürfen, in der Ewigkeit sein. Die Sache mit der Sünde wird erledigt sein. Der weiße Thron, Offenbarung 20. Wer auf mein Wort hört, sagte Jesus, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der wird nicht mehr gerichtet, denn er ist bereits, hat bereits der erste Tod hinter sich. Die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, ist, hast du dich mit deinem Leben Jesus anvertraut? Bist du mit Jesus unterwegs? Hast du die pulsierende Beziehung mit Jesus, dass du weißt, wie es weitergeht, dass du erst dabei sein mit ihm? Sarah hat in der Einleitung gesagt, es gibt Wichtigeres. Es gibt Wichtigeres, als von einem Termin zum anderen zu spurten. Es gibt Wichtigeres, als das irdische Leben. Und das ist, habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Bin ich vom Tod zum Leben übergegangen. Wir beten miteinander. Herr, es ist so viel, was sich in unserem irdischen Leben abspielt. In unserem Inneren, wo uns hin und her zieht. Von links nach rechts, von gut nach bös. Auf und achen. Herr, hilf uns, mit unseren Gefühlen umzugehen, mit unseren Gedanken. Und vor allem hilf uns, dass wir unsere Gedanken, unser Herz dir zuwenden können. Herr, wir müssen nicht Angst haben vor dem, was auf uns zukommt. Wir dürfen uns freuen, weil wir mit dir in einer Einheit dürfen sein. Mit dir in einer Einheit leben. Wir danken dir vielmals für die Möglichkeit, dass du uns Tür und Tor auftust, mit dir durchs Leben gehen. Ehre und Anbetung sei dir. Hilf uns, unser Falsches, unsere Sünde abzulegen, dir zu bekennen, um Vergebung zu bitten, bei Mitmenschen um Vergebung zu bitten, damit wir als gereinigte Brut eines Tages mit dir, am Lamm, dürfen Hochzeit feiern, wo du im Mittelpunkt stehst und nichts anderes. Danke dir vielmals, Herr Jesus, dass du vergisst, dass du reinigst, dass du unser Ziel vor die Augen setzt, die Ewigkeit bei dir dürfen zu verbringen. Amen.